ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und kurz vor Weihnachten ist mir aus Bern zugeschaltet der Schweizer Unternehmer, Philosoph und Bestsellerautor Rolf Tobelli. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Ihre Bücher widmen sich letztlich immer der Frage, wie man gut durchs Leben kommt. Sie haben nicht nur in Deutschland auf den Bestsellerlisten gestanden, sondern zum Beispiel auch in Hongkong, Singapur, Korea, Japan, England und sind in über 40 Sprachen übersetzt worden. Waren Sie da überall zur Buchvorstellung?
Nee, das macht man nicht. Das sind ja Zufälligkeiten. Das können Sie gar nicht planen, wie viele Übersetzungen dann kommen oder wer sie alles übersetzt. Da können Sie nicht pushen, entweder es kommt oder es kommt nicht. Ich habe einmal einen Vortrag in Malaysia gehalten, hat man mich eingeladen und das war's dann auch. Und in England noch ein paar Mal und sonst nicht.
Die Not-to-Do-Liste, 52 Wege, die größten Lebensfehler zu vermeiden, heißt Ihr neuestes Buch. Und ich freue mich riesig, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir miteinander sprechen. Denn im besagten Werk findet sich als eines der absoluten No-Gos, dass man immer Ja sagt, wenn man um was gebeten wird. Bitte keine Anfragen für Diskussionsrunden und Talkshows und Vorträge sind auf 4 pro Jahr begrenzt. Das steht auch auf Ihrer Homepage. Wieso sind Sie da so rigoros, was Anfragen und Einladungen betrifft?
Wir Menschen haben ein falsches Verständnis von Zeit. Wir denken immer, wenn eine Anfrage kommt und die ist dann irgendwo in der Zukunft, weil der Kalender ja noch nicht gefüllt ist, dann in 5, 6 Monaten von jetzt, dass man es problemlos einplanen kann. Aber wenn dann dieser Tag dann näher kommt und man hat dann irgendein Projekt angenommen und das ist dann morgen, man ist vorgerückt im Kalender, dann denkt man, ach Mist, jetzt habe ich wirklich keine Zeit, warum muss ich jetzt das, warum habe ich dem nur zugesagt? Und so ist es mit vielen Dingen, man sagt schnell mal zu, weil man ja nett sein möchte, regt sich dann aber auf, dass man zugesagt hat, weil es liegt nicht vielleicht im Interessenskreis von einem selber oder man hat einfach aus Nettigkeit zugesagt, aber es bringt einem nicht wirklich was und dann schleicht man sich raus mit irgendeiner Ausrede, ja, jetzt bin ich krank geworden oder meine Kinder haben irgendein Problem und das möchte ich nicht. Lieber sage ich von Anfang an ein Nein. Und dann ist es klar für auch die Person, die angefragt hat. Und dann bin ich ehrlich mit dieser Person.
Also ich freue mich, dass Sie in diesem Fall Ja gesagt haben. Zumal wir auch schon zweimal in der Vergangenheit miteinander gesprochen haben. Das letzte Mal war 2018. Da hat noch keiner an Corona gedacht. Und die Corona-Zeit war ja eine Zeit, in der sich für viele Menschen vieles verändert hat. Und manche auch durch die äußeren Umstände gezwungen wurden, über die Frage, wie will ich leben, neu nachzudenken. Wie war das bei Ihnen? Hat sich die Frage für Sie auch nochmal anders oder neu gestellt?
Auf jeden Fall. Plötzlich hat man ja Zeit, um über das Leben nachzudenken, weil man nicht mehr eingebunden ist in diesem täglichen Hamsterrad. Und ich habe mir da sehr, sehr viele Gedanken gemacht, die dann auch in dieses Buch hineingeflossen sind, aber auch sonst viele Notizen gemacht, Gedanken gemacht, Bücher gelesen. Wenn immer ich lese, komme ich immer wieder auf die Stoiker zurück. Das ist eine philosophische Schule, vor 2300 Jahren gegründet, etwa 500 Jahre lang gedauert im griechischen und römischen Reich. Und diese Philosophen habe ich wiedergelesen während dieser Corona-Zeit. Und ich muss sagen, von allen philosophischen Schulen, die es bis heute gibt, ist das jene, die am praktischsten mit Lebensumständen, Lebensweisheiten umgeht. Und ich habe die wieder neu kennengelernt, wieder schätzen gelernt. Und das war so meine Erfahrung während der Corona-Zeit, Stoiker wieder zu entdecken.
Was hilft Ihnen denn, was die Stoiker sagen, selbst besonders gut durchs Leben?
Also die Stoiker teilen die Welt auf in Dinge, die man beeinflussen kann und in Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Was können wir beeinflussen? Wir haben Kontrolle über unsere Ziele, wir haben Kontrolle über unsere Handlungen, wir haben Kontrolle über unsere Gedanken und teilweise Kontrolle über unsere Gefühle. Teilweise, nicht zu 100%. Aber wir haben zum Beispiel keine Kontrolle darüber, was außerhalb von uns passiert. Wir haben nicht mal Kontrolle darüber, ob wir Krebs kriegen oder nicht, also was mit unserem Körper passiert, wie der altert, aber dann auch weiter hinaus in der Gesellschaft, ob ein Krieg stattfindet draußen, ob die Inflationsrate X oder Y beträgt. Man soll sich, sagen die Stoiker, nur darauf konzentrieren, und zwar zu 100% darauf konzentrieren, auf die Dinge, über die wir Kontrolle haben. Zum Beispiel, viele Leute haben ein Ego. Die sagen, es ist wichtig, dass ich ernst genommen werde und dass mich die Leute bewundern und mich anhimmeln, und weil ich bin eine wichtige Person. Wenn sie ein Ego haben, haben sie ein schlechtes Leben, garantiert, weil das ist außerhalb ihrer Kontrolle, ob die Leute sie bewundern. Und man lebt viel besser, wenn man ein kleines Ego hat, als ein grosses Ego hat. weil das eben außerhalb der Kontrolle liegt. Wie vieles wird deutlich, wenn man diese Stoiker liest und sich überlegt, was kann ich wirklich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen, was ich nicht beeinflussen kann, soll ich lassen.
Jetzt haben Sie ja auch in Ihren anderen Büchern ja diese Ratschläge der Stoiker schon berücksichtigt und positive Ratschläge gegeben. Also was muss ich tun, um ein gelungenes Leben zu führen? In Ihrem jetzigen Buch, die Not-to-Do-Liste, machen Sie es umgekehrt. Sie sagen, wenn Sie richtig, richtig unglücklich werden wollen, dann sollten Sie genau diese 52 Dinge machen. Warum haben Sie es umgedreht und beschäftigen sich jetzt mit Misserfolgsfaktoren?
Weil ich festgestellt habe, dass Misserfolgsfaktoren knackiger sind, einleuchtender sind, handhabbarer sind. Wenn wir sagen, diese und diese und diese Faktoren führen zum Erfolg oder zum Glück, dann wissen wir nicht wirklich, wenn wir Glück haben, was es dann war. Also welche Faktoren haben zum Glück oder zum Erfolg geführt. Man kann es nicht wirklich genau sagen. Viel Zufall drin, viele Sachen, die sich vermischen, viele Einflussfaktoren externe, die sich vermischen. Aber wenn wir schauen, weshalb hat jemand Pech gehabt, im Sinne von selbstverunschuldetes Unglück oder Misserfolg, dann kann man viel genauer mit dem Finger herzeigen, welches sind die Faktoren. Und weil es eben knackiger ist, habe ich gedacht, okay, ich versuche das mal mit 52 Dingen, die auf der Not-to-Do-Liste stehen müssen. Alle Leute sagen immer, du musst eine To-Do-Liste machen, besonders jetzt, wo wir am Ende des Jahres stehen, fürs 2025, mach eine To-Do-Liste, was du machen willst fürs nächste Jahr. Ich glaube, das ist falsch. Wir sollten eine Not-to-Do-Liste machen fürs nächste Jahr. Diese Dinge aufschreiben, die wir aus dem Leben entfernen möchten und uns dran halten, dann kommt das Leben schon gut. Das ist der Hintergrund gewesen. Die Idee, die kommt von einem Mensch, der heißt Charlie Munger, das ist ein Investor in den USA, der ist leider verstorben.
Die rechte Hand von Warren Buffett, ne?
Genau, super erfolgreicher Kerl, aber der hat auch Lebensweisheit ausgestrahlt. Und ich habe x-mal mit ihm telefoniert und Zoom-Calls gemacht. Der hat wirklich Lebensweisheit ausgestrahlt. Und er wurde 1986, vor vielen, vielen Jahren, angefragt, in Harvard eine sogenannte Abschlussrede zu machen. Die meisten Leute, die eine Abschlussrede machen, sie sagen so positive Dinge, du musst das machen, du musst Nummer 3 und Nummer 4 machen, dann hast du ein erfolgreiches Leben, dann willst du Multimillionär oder was auch immer. Er hat gesagt, das mache ich nicht, ich drehe das um. Ich gebe euch ein paar Faktoren, wie ihr euer Leben in den Sand setzen könnt. Und wenn ihr die einfach vermeidet, dann kommt es schon gut. Und ich fand das so frisch und knusprig und knackig, dass ich gedacht habe, das übernehme ich, ich probiere es mal. Und das hat dann zu einer Kolumne geführt in der Welt, in der Zeitung und dann eben jetzt zu diesem Buch, die Not-to-Do-Liste.
Jetzt frage ich mal umgekehrt, wenn Sie sagen, diese Faktoren sollte man vermeiden, wenn man glücklich werden will. Welche Fehler von dieser Not-to-Do-Liste haben Sie denn selbst gemacht? Also wo sind Sie denn selber in der Vergangenheit quasi reingetreten, wo Sie heute sagen, oh, meine Güte, das hätte ich diese Liste eher gehabt.
Ja, also ich habe einige Dinge selber gemacht. Diese To-Do-Liste ist entstanden aus Selbstbeobachtung, aus Sachen, die wir aus der Psychologie wissen und aus der Philosophie wissen. Ich habe selber einige auch gemacht. Also zum Beispiel hatte ich idiotische Ziele früher. Ich hatte zum Beispiel das Ziel, ein super erfolgreicher CEO, super Top-Manager zu werden.
Aber das sind Sie geworden.
Nee.
Für die Swiss Air, doch. Nee,
für die Swiss Air wurde ich dann, aber es war nicht mein Ding. Ich wurde nicht glücklich. Es war nicht das, wofür ich brannte. Und das ist eben ein idiotisches Ziel.
Also sprich, Sie haben Ihr Ziel erreicht, aber waren nicht glücklich, als Sie es erreicht haben, weil es das falsche Ziel war.
Genau, es war das falsche Ziel. Es gibt Leute, die setzen sich Ziele und die sind falsch, weil sie dann nicht entweder die Kompetenz dazu haben oder weil es wirklich nicht in ihrem Circle of Interest liegt. Und das war bei mir der Fall und deshalb bin ich dann nach St. Gallen, habe Betriebswirtschaft studiert, habe das alles tipptopp gemacht, aber das war idiotisch, weil es lag nicht in meinem Kompetenzkreis.
Von
meinen
besten Jahren des Lebens. Was ist denn der Kompetenzkreis? Vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären.
Also Kompetenzkreis ist ein ganz, ganz wichtiges Konzept. Wir alle müssen irgendwo, wenn wir erfolgreich sein möchten, überdurchschnittlich gut sein. In irgendeinem Bereich. Am idealsten sind Sie der oder die Beste der Welt in Ihrem Kreis. Jetzt ist nicht so wahnsinnig wichtig, wie groß dieser Kreis ist, aber es ist wichtig, dass Sie ungefähr den Rahmen wissen, wo Sie spielen. Ihr Spielfeld, wo Sie überdurchschnittliche Fähigkeiten haben. Viele Menschen spielen außerhalb dieses Rahmens, einfach weil es vielleicht ein Ansehen gibt, weil es viel Geld gibt, was auch immer, aber sie spielen in einem Gebiet, wo sie nicht in ihrem Kompetenzkreis drin sind und früher oder später führt das zu Misserfolgen. Wenn sie hingegen wissen, welches ihr Kompetenzkreis ist, dann ist vieles klar im Leben, dann wissen sie auch, was sie konsumieren müssen an Medien, sie wissen, mit welchen Leuten sie zusammenarbeiten wollen. Diese Aufgabe, ihren Kompetenzkreis zu finden, ist nicht wahnsinnig lang, das dauert 30 Minuten, sich Gedanken zu machen, wo bin ich nachweislich gut? Und zwar nicht, wo möchte ich gut sein oder wo glaube ich bin überdurchschnittlich gut, sondern nachweislich gut. Schauen Sie Ihre Vergangenheit, wo haben Sie überdurchschnittliche Fähigkeiten gezeigt? Und das ist Ihr Kompetenzkreis und da sollten Sie sich darauf konzentrieren.
Und das war in Ihrem Fall ja übers Leben nachdenken und Bücher schreiben, oder?
In meinem Fall ist das übers Leben nachdenken, Bücher schreiben. Und dann habe ich noch einen zweiten Kompetenzkreis. Das, was ich neben den Bücherschreiben tue, da habe ich eine Community, aber die hängt sehr mit diesem ersten Kompetenzkreis zusammen. Das heißt World Minds, wo ich hauptsächlich Wissenschaftler zusammenbringe mit Leuten aus der Wirtschaft, dass man voneinander lernt. Aber das liegt sehr, sehr eng an meinem Bücherschreiben dran, weil ich lerne da, wie Leute aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft ans Leben herangehen und kann das wieder verwenden für meine Bücher. Also die beiden Kreise bei mir sind ziemlich eng miteinander verknüpft.
Was Sie auch noch gemacht haben, wo Sie jetzt im Nachhinein sagen, völlig verrückt. Auf Ihrer Not-to-do-Liste steht, bitte keine Leichtigkeit im Leben. Wenn Sie ohne Leichtigkeit leben, werden Sie garantiert unglücklich. Also sprich, wenn man es positiv umdreht, gehen Sie mit etwas Leichtigkeit durchs Leben. Sie haben sich mit 18 Jahren mal vorgenommen, ein Jahr lang nicht zu lächeln. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Jetzt müssen Sie selber lachen. Ne?
Das war so. Mit 18 wollte ich alle Lebensprobleme der Welt lösen. Ich war ganz ernst, philosophisch. Und
das lag in Ihrem Kompetenzkreis, ne? So alle Lebensprobleme mal zu lösen.
Genau. Und ich dachte dann, das ist so eine ernste Geschichte. Und wenn ich lächle oder einigermaßen frivol bin, dann schwindet Energie aus diesem Kompetenzkreis raus, weil dann verschwende ich Energie, indem ich lächle, statt an diesen Weltproblemen nachzudenken und zu arbeiten. Ich habe das wirklich sehr, sehr, sehr ernst genommen, viel zu ernst. Und ich habe tatsächlich ein Jahr lang nicht gelächelt. Und meine Eltern haben gesagt, hey Ralf, was ist eigentlich mit dir? Meine Schwester hat gesagt, spinnst du eigentlich? Lächle doch einmal. Meine Freundinnen wollen gar nicht mehr mit dir reden, weil du lächelst nie. Es war dann auch tatsächlich so, dass ich natürlich nicht an Mädchen rankam mit meinem ernsten Getue. Nach einem Jahr habe ich es dann abgelegt und das Leben wurde tatsächlich wieder schöner und heiterer und leichter.
Ich finde, das ist ein schönes Beispiel. Insofern, Sie sagen ja, ein Not-to-do ist, dass man nur aus der eigenen Erfahrung lernt, sondern es hilft sehr, wenn man auch auf die Erfahrung von anderen Menschen guckt und dann bestimmte Sachen vermeidet. Aber ich glaube, so wahnsinnig viele Leute, die sich bemüht haben, ein Jahr lang nicht zu lächeln, hätte es gar nicht gegeben. Da hätten ihnen einfach die Vorbilder gefehlt.
Genau. Also wir sollten aus den eigenen Fehlern lernen, auf jeden Fall. Viele Leute machen das falsch, die machen Fehler und lernen nicht aus den eigenen Fehlern, weil es ist psychologisch sehr, sehr schwierig, den Finger in die eigenen Wunden zu legen. Das ist schwierig. Aber das sollte man machen, zwar einmal und gründlich, sich dann das Zeug aufschreiben und fertig. Und dann abschließen mit diesem Kapitel der Vergangenheit. Aber natürlich ist es viel eleganter, aus den Fehlern der anderen zu lernen. Und das kann man machen, indem man eben die Welt beobachtet, indem man mit Leuten spricht. Und dafür gibt es auch Bücher. Romane zum Beispiel sind perfekte Simulationen, wie man eben gewisse Leben nicht leben sollte. Wie Flugsimulatoren sind Romane Lebenssimulatoren. Und man lernt viel eleganter aus den Fehlern der anderen zu lernen, als den eigenen Fehlern.
Oder Biografien lesen, ne? Hilft sicherlich dann auch, denke ich mal, von spannenden
Biografien
Menschen.
Sind auch wertvoll. Biografien haben allerdings zwei Probleme. Das erste ist, wenn es Autobiografien sind, sind die meistens nicht ehrlich. Weil Selbsterhöhung, Selbstüberschätzung, vieles Schönes kommt da rein und das Schlechte wird ausgefiltert. Und das Zweite ist, Biografien von gescheiterten Menschen finden nicht statt. Also wenn sie gescheitert sind, schreiben sie tendenziell keine Biografie oder niemand schreibt eine Biografie über sie. Außer sie waren mal irgendwie Premierminister und sind dann gefallen oder sie waren irgendwann Superstar und sind gefallen. Aber die normalen Scheiterungswege, darüber gibt es keine Bücher, weil wer soll das verlegen? Wer ist interessiert, das zu lesen? Niemand ist interessiert, das zu lesen. Und deshalb haben sie da einen gewissen Selection Bias, nennt man das in der Wissenschaft. Die gibt es gar nicht. Die gibt es nicht zu lesen als Stoff. Und das sind die Probleme bei den Biografien. Deshalb die schlechten Dinge, die im Leben passieren, die idiotischen Fehler, die passieren, finden Sie eher in den Romanen als in den Biografien.
Okay. Wobei es ja schon auch hilft, denke ich, sich an Menschen zu orientieren, ja, die schon für Lebenserfolg stehen. Also für Sie ist es Charlie Munger, den Sie vorhin schon erwähnt haben, und Warren Buffett, die unglaublich reich sind, unglaublich erfolgreich. Was kann man von denen noch lernen, außer wie man zu viel Geld kommt?
Ja, bei Ihnen spielt das Geldverdienen nicht so eine Rolle. Und besonders beim Charlie Munger stand das Geldverdienen nicht im Zentrum. Und beide verkörpern diese Midwestern Values. Also die sind im mittleren Westen, also Heartland USA, aufgewachsen, wo man sich gegenseitig hilft, wo Nachbarschaft, Gemeinschaft ziemlich wichtig sind, wo es wichtig ist, nicht zu blöffen, nicht zu prahlen, nicht zu lügen, wo man grundehrlich ist miteinander. Und diese alten Werte in diesem mittleren Westen, also Nebraska, das sind Wyoming, das sind diese Staaten, die sind dort noch immer verwurzelt. Und das und Charlie Munger und Warren Buffett sind die beiden Leute, die ich jetzt kenne aus den Büchern und auch teilweise persönlich, die diese Werte noch pflegen. Und ich fand diese Midwestern Values immer sehr wertvoll. Und ich glaube, die könnten wir auch hier in Europa mehr brauchen. Mehr Ehrlichkeit, mehr Freundlichkeit, mehr Hilfe. Das sind Werte, für die, die stehen, für die ich auch stehe.
Was ist denn in Ihren Augen der wichtigste Wert, wenn man ein glückliches Leben führen möchte?
Es gibt keinen Wert für ein glückliches Leben. Ich glaube, ein glückliches Leben kommt so zustande, dass man das Unglück vermeidet. Also auch hier wieder die Umkehrung. Wenn wir die Faktoren kennen, die uns garantiert in ein miserables Leben führen und die rausstreichen können, seien das Handlungen, seien das Gedankengänge, seien das gewisse Beziehungen, wenn wir die Dinge streichen können, die ein Leben miserabel machen, dann kommt das glückliche Leben automatisch zustande. Heißt nicht ein immer glückliches, weil das gibt's gar nicht. Wir können nicht 24 Stunden am Tag glücklich sein. Das geht nicht, das schafft niemand. Das wäre auch ein idiotisches Ziel, weil es eben ein unmögliches ist. Wir haben mehr von diesen Glücksspitzen, die haben wir, das sind Momente. Und wir haben vor allem wenige von diesen tiefen, tragischen, blöden Dingen im Leben, wenn wir die aus dem Repertoire streichen.
Dann frage ich mal anders. Was ist der schlimmste Unglücksfaktor, den man sich antun kann?
Es gibt ganz viele, gibt Hunderte.
Ja, vielleicht beschränken wir uns erstmal auf einen.
Ja, also, es gibt gewisse Verhaltensweisen, die Sie einfach lassen sollten. Es gibt gewisse Emotionen, die Sie streichen sollten aus Ihrem Repertoire. Eine Killer-Emotion ist zum Beispiel Neid. Wenn Sie Neid aus Ihrem Repertoire streichen können, dann haben Sie schon viel gewonnen. Nun, wie streicht man Neid? Neid streicht man, indem man versteht, wie Neid zustande kommt überhaupt. Lustigerweise nach einem ganz einfachen Strickmuster. Wir beneiden Leute, andere Menschen, die etwa den gleichen Job haben wie wir, die ungefähr in der gleichen Generation sind wie wir und ungefähr am gleichen Ort oder im gleichen Land leben wie wir. Ich könnte gar nicht neidisch sein auf Roger Federer zum Beispiel, Tennisspieler, weil Tennisspieler, Schriftsteller, komplett verschieden. Aber wenn jetzt der Roger Federer, meine Generation, ein Schriftsteller wäre, der sich einfach eine Million Mal besser verkauft als meine Bücher, lebt auch in der Schweiz, dann gäbe es einen Anlass zu Neid. Nun, ich habe meinen Neid gestrichen, ich habe diese Emotion gestrichen, aber Neid findet tatsächlich so statt. Und wenn man das mal verstanden hat, nach welchem idiotisch einfachen Strickmuster Neid entsteht, dann kann man ihn schon mal abfedern.
Sie haben gesagt, ja? Ich habe den gestrichen. Wie kann man sowas einfach streichen? Ist es nicht ein Gefühl, das natürlich entsteht?
Nee, wenn man es dann rationalisiert, dann merkt man eben, wie idiotisch das ist. Neid bringt einem überhaupt nichts, nur ein schlechtes Gefühl. Mm. Neid macht nicht mal den anderen schlechter. Also selbst wenn man den anderen abschießen möchte, das passiert ja auch nicht. Man macht sich selber ja nur schlechter,
also das heißt,
mit dem Neid.
Wenn Sie bei sich sowas fühlen, dann machen Sie sich rational klar, ich schade mir jetzt gerade selber damit und können es abstellen.
Genau, und ich sehe, nach welchem Strickmuster das jetzt passiert. Okay, der Typ, gleich alt, ähnlicher Job, lebt in der Schweiz, Schriftsteller, Peng. Und in dem Moment ist der Neid weg. Dann gibt es noch einen zweiten Faktor, soziale Medien. Soziale Medien sind die perfekten Neidmaschinen. Deshalb sollten wir aus den sozialen Medien aussteigen. Weil unsere Freunde oder vermeintlichen Freunde laden natürlich nur die Bilder und Videos hoch, die perfekt sind. Sie machen 1000 Videos aus ihrem Urlaub, stellen dann natürlich nur die 5 absolut besten hoch. Und jetzt haben Sie als Konsument das Gefühl, all Ihren Freunden geht es viel besser als Ihnen. Aber das ist auch wieder ein Selection Bias. Es ist auch wieder hochgradig kuratierter Content. Und deshalb meine Empfehlung, wenn Sie den Neid streichen wollen, Sie sollten aus den sozialen Medien rausgehen. Das sind Neidmaschinen, das tut nicht gut.
Sie praktizieren das seit vielen Jahren, glaube ich, ne? Dass Sie
nicht mehr in sozialen Medien aktiv sind.
Früher waren Sie das oder nicht?
Ich war mal am Anfang bei Twitter. Ich gehe überall rein, um schnell den Handle zu holen. Also wenn irgendein neues Ding kommt, dann mache ich schnell Dobelli, einfach damit ich den Username habe. Nicht, dass jemand den Username klauen kann und dann unter meinem Namen posten kann. Aber dann ist er wie genommen, dann ist das für mich abgehakt.
Dann gehen Sie
Aber
wieder raus.
Ich gehe da nicht rein.
Okay.
Dann gehe ich wieder raus.
Ja. Und Sie haben das Gefühl, dass Sie dadurch für sich wirklich Lebensqualität gewonnen haben, dass Sie da eben nicht drin sind.
Ja, absolut. Und das sehen wir ja auch aus der Forschung. Die Forschung ist heute eindeutig. Soziale Medien ist nicht nur eine Zeitverschwendung, sondern es ist auch ein Dämpfer für Ihre Happiness. Es ist ein Glückseligkeitskiller. Das wissen wir heute. Weshalb machen wir es weiterhin? Weil es eben ein Suchtverhalten ist. Das ist wie, wenn Sie Alkohol trinken, wie wenn Sie irgendwelche anderen Drogen nehmen. Es hat sehr viel mit Suchtverhalten zu tun. Wir müssen es abschalten. Das ist nicht gut für uns.
Sie sagen, ein weiterer sehr schlimmer Unglücksfaktor ist, ja, wenn man in einer unglücklichen Beziehung verharrt. Überhaupt eine unglückliche Ehe, ne?
Unglückliche Ehe, unglückliche Beziehung, auch unglückliche Beziehungen im Berufsleben hat. Der Grund ist, unglückliche Beziehungen führen zu chronischem Stress. Kurzfristiger Stress ist okay. Für das sind wir evolutionär gebaut. Also wenn ein Tiger, als wir damals noch Jäger und Sammler waren, ein Tiger greift uns an, da haben wir kurzfristig gewisse Hormone ausgelöst. Wir haben entweder diesen Tiger bekämpft oder sind weggerannt, aber nach 15 Minuten war dieser Stress weg. Entweder sind wir gestorben oder wir haben überlebt, aber dann war der Stress auch wieder weg. Aber heutzutage, wenn Sie in einer unglücklichen Beziehung leben, dann haben Sie chronischen Stress. Der geht über ein halbes Jahr, ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre und so weiter. Und chronischer Stress ist schädlich. Chronischer Stress ist schädlich erstens mal für Ihre Happiness, aber zweitens vor allem auch für Ihren Körper. Sie altern schneller, die Zellen reparieren sich nicht so gut, Ihr Immunsystem sinkt ab. Das ist heute alles bewiesen, das ist alter Kaffee, das ist durch. Und trotzdem verharren wir viel zu lange in schlechten Beziehungen. Wenn Sie Ehen anschauen, die Leute sind am glücklichsten in einer guten Beziehung. Dann sind die Leute am absolut glücklichsten. Am zweitglücklichsten sind die Menschen, die in keiner Beziehung stehen. Und am schlechtesten dran sind Leute, die in einer chronisch schlechten Beziehung stehen. Und wenn Sie wirklich in einer chronisch schlechten Beziehung stehen, dann sollten Sie da raus. Weil Menschen können sie nicht verändern. Und oft denkt man, man könne dann den Partner noch irgendwie verändern. Sie können sich höchstens selbst ein bisschen verändern, auch sehr langsam. Aber andere Menschen zu verändern geht gar nicht. Und wenn Sie in einer wirklich unglücklichen Beziehung stecken, dann gibt es eigentlich nur einen Weg und der ist raus.
Sie sind seit wie vielen Jahren verheiratet, Herr Dobelli?
Verheiratet sind wir erst, als wir dann, meine Frau schwanger war mit Zwillingen, haben wir ein paar Wochen mit einem riesen Bauch, meine Frau, diese zwei Kinderinnen, haben gedacht, ja, jetzt heiraten wir noch schnell, damit die Kinder auch den Namen haben. Also verheiratet, technisch gesehen verheiratet seit 10 Jahren, weil die Kinder jetzt 10-jährig sind.
Dann hat es bei Ihnen ja offensichtlich gut geklappt. Geben Sie uns mal Tipps. Wie schafft man es, eine gute Ehe zu führen?
Vieles ist Zufall, können Sie jetzt nicht brauchen, wenn Sie das hören. Aber es ist tatsächlich so, der Selektionsprozess, wie findet man einen Lebenspartner, ist schwierig. Es gibt keinen Algorithmus dazu. Ist wahnsinnig schwierig. Ich wünschte, es gäbe einen Algorithmus dafür. Aber es gibt leider keinen. Es gibt gewisse Tipps. Ein Tipp ist, wenn Sie von der Persönlichkeit her ähnlich gestrickt sind, dann ist die Chance höher, dass es gut kommt. Und da hatte ich auch Glück, oder wir haben uns so gefunden, meine Frau und ich, wir denken sehr, sehr ähnlich. Wir haben sehr, sehr ähnliche Werte. Oftmals denken wir zur gleichen Zeit dasselbe. Also wir sind so ähnlich getaktet und dann gibt es einfach viel weniger Angriffsflächen und Reibereien im Alltag. Lustigerweise haben wir auch den gleichen Job. Meine Frau ist Schriftstellerin, ich schreibe Bücher, das hilft extrem. Man versteht sich dann viel besser, das ist das eine. Und das zweite ist, reflektiert zu sein. Also wenn beide reflektiert sind und über gewisse Themen wissenschaftlich sprechen können, quasi aus Distanz, dann hilft das auch. Wie man den perfekten Partner findet, da hat so viel Zufall drin. Es wäre übertrieben, wenn ich jetzt da einen Algorithmus auftischen würde. Das ist leider nicht.
Ich fand einen Satz in Ihrem Buch sehr spannend. Da sagen Sie, man muss auch seine Erwartungshaltung reduzieren. Denn, Zitat, niedere Erwartungen sind der beste Garant für eine lange glückliche Partnerschaft. Das klingt nicht gerade romantisch, Herr Dobelli.
Nee, aber das ist so. Und besonders die Erwartungen der anderen Person an einen selbst, die muss tief sein.
Also, ach super, wie soll man das denn hinkriegen? Wie kann ich endlich wie ein Idiot benehmen, dass die Erwartungen meines Partners möglichst niedrig sind an mich?
Nee. Wissen Sie, hohe Erwartungen ist immer Frustrationspotenzial. Wenn Sie mit hohen Erwartungen durchs Leben gehen, hohe Erwartungen an die anderen, hohe Erwartungen an sich selbst, werden Sie tendenziell kein glückliches Leben haben, weil Sie sind immer dann frustriert, weil die hohen Erwartungen selten eintreffen. Also am besten, man geht durchs Leben mit niedrigen Erwartungen und schauen Sie, dass die andere Person auch niedrige Erwartungen an sie selber hat. Also, und dann ist schon viel erreicht.
Das heißt, beim Kennenlernen gleich rein Wein einschenken und auf die eigenen Schwächen hinweisen.
Absolut.
Sie wären in einer Online-Börse schlecht vermittelbar, Herr Dobelli.
Ja, aber das ist auch gut, weil sonst hätte ich ja den falschen Partner oder die falsche Partnerin gefunden.
Auf jeden Fall. Und Sie sind ja gegenüber digitalen Medien eh skeptisch. Von daher.
Genau.
Weil die behaupten ja, den Algorithmus zu haben, ne? Wie man den richtigen Partner findet.
Ja, aber wir wissen ja, es funktioniert nicht. Mhm. Also wir wissen ja, dass diese Online-Börsen ja auch nicht funktionieren. Die Scheidungsrate vor Online-Börsen, nach Online-Börsen, die ist jetzt nicht runtergegangen. Also die Leute sind nicht in besseren Beziehungen, weil es Online-Börsen gibt. Leute machen immer wieder den Fehler beim Daten. Gehen sie an Orte, wo sie denken, da ist irgendein Mann oder eine Frau zu finden, statt an die Orte zu gehen, wo sie ihr eigenes Interesse haben. Weil dort sind tendenziell dann auch die Leute, die ähnliche Interessen haben. Also statt in eine Disco zu gehen, wenn ihnen das Disco-Tanzen nicht liegt, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, Discos.
Das heißt heute Club. Ihre Kinder sind noch nicht super. In dem richtigen Alter. Ja, nee, meine schon, Club heißt es heute.
Okay, bei mir hieß es Disco und ich habe es gehasst. Aber ich habe immer gedacht, ich müsse in diese Discos gehen.
Ja,
weil da sind die Mädchen zu finden.
Ich auch.
Ja, und ich habe es gehasst.
Schreckliche Abende, oder?
Schrecklich, schrecklich.
Aber wenn man.
Aber, und das ist ein Fehler, weil wenn Sie dorthin gehen, wo wirklich Ihr Kernbereich ist und wo Sie Interesse haben, wo Sie sich wohlfühlen, da kommen dann tendenziell auch jene Leute hin aus dem anderen Geschlecht, die diese Interessen haben. Sonst sind Sie viel, viel kompatibler als irgendeine wilde Disco-Tänzerin, die Sie halt gut finden an diesem Abend oder Club, whatever.
Genau. Und man hat nicht so viel Zeit verschwendet. Das führt mich jetzt zu einem anderen Thema, das für Sie ganz wichtig ist als Glücksfaktor oder als Vermeidung eines Unglücksfaktors, nämlich einfach in den Tag hineinzuleben. Sie sagen, wenn man in den Tag hineinlebt, dann macht das garantiert unglücklich. Warum? Kann das nicht was sehr Befreiendes haben, wenn man nicht alles so durchtaktet?
Ja, wenn Sie das im Urlaub machen und ganz bewusst in den Tag hineinleben, ist es okay. Also, wenn Sie das konstant durchziehen und sagen, ja, ich lebe halt ein bisschen in den Tag hinein, dann schaffen Sie einfach nichts. Und dann gehen Sie mal dahin, dann trinken Sie mal Kaffee mit dieser Person, dann googeln Sie da ein bisschen News und plötzlich ist der Tag vorbei und Sie haben nichts geschafft. Eben Urlaub ist was anderes, sich gehen lassen, sich erholen, Wochenende ist alles okay. Aber wenn Sie unter der Woche, statt zu arbeiten, sich einmal gehen lassen, dann führt das zunächst. Und viele Leute machen den Fehler, dass sie sagen, okay, ich mache mir eine To-Do-Liste, was ich alles diese Woche machen möchte, und dann am Ende der Woche ist gar nichts getan. Und mein Tipp wäre, und so mache auch ich es, ich schreibe mir schon auf, welche 3 oder 4 Dinge ich an diesem Tag erreichen möchte, aber ich trage sie in den Kalender ein. Das zwingt mich zu schätzen, wie viel Zeit ich für diese einzelnen Tätigkeiten aufwenden muss. Und weil ich diese Zeitabschätzung machen muss, merke ich dann, okay, vielleicht passen halt nur 2 Dinge rein in diesen Tag oder 3. Da bin ich ehrlich mit meiner Zeit umgegangen. Sie können das in den elektronischen Kalender machen, Sie können es aufschreiben an einer Wand von 9 Uhr bis 10.30 Uhr mache ich das. Aber es ist wichtig, dass Sie diese Zeitabschätzung machen und am Schluss sind Sie dann viel glücklicher, weil Sie haben dann tatsächlich diese Dinge erreicht oder zumindest zum großen Teil erreicht.
Und es gibt ja nichts Frustrierenderes, finde ich, wenn man das Gefühl hat, boah, ich habe heute wieder nur die Hälfte geschafft. Ne?
Das ist doch frustrierend. Das ist doch frustrierend. Lieber sich die Hälfte vornehmen und es dann wirklich abarbeiten.
Ich glaube, ein Riesenproblem ist ja, dass man sich oft leicht ablenken lässt. Dann hat man sich seine Ziele gesetzt, sagte, das möchte ich machen, aber ja, dann trudelt eine Nachricht auf dem Handy ein oder jemand ruft zwischendurch an. Wie gehen Sie damit um?
Wenn ich jetzt in einem solchen Block bin und ich arbeite etwas ab und ich habe mir 2 Stunden Zeit genommen, dann schalte ich das Handy aus, respektive ich schalte mein Telefon so ein, dass nur meine Frau mich erreichen kann, falls irgendein Notfall ist oder so, oder die Schule der Kinder. Das sind die einzigen Nummern, die durchgehen, alle anderen gehen nicht durch. Idealerweise schalte ich das E-Mail auch gerade aus, außer ich muss was nachschauen, aber das E-Mail-Programm ist auch ausgeschaltet und ich gehe nicht auf News-Website, um sich abzulenken. Bei vielen Leuten ist es so, dass okay, man arbeitet so 10 Minuten, dann wird es langsam anstrengend und dann, ja, jetzt gehe ich mal schauen, was auf spiegel.de läuft. Und plötzlich ist man dort und klickt sich von einem zum anderen, ist natürlich viel bequemer als zu arbeiten. Plötzlich ist eine halbe Stunde verschwendet und dann muss man sich wieder überlegen, ja, wo war ich jetzt eigentlich? Das braucht auch wieder Zeit, bis man wieder in der Arbeit drin ist. Und deshalb ist es viel besser, all diese Distractions, all diese Ablenkungen von vornherein auszuschalten und keine Anrufe entgegennehmen, Handy aus oder eben auf diesen Sparmodus stellen, dass nur gewisse Nummern einen erreichen können und keine E-Mails zu machen.
Und wenn man dann produktiver ist, gewinnt man ja dann natürlich auch wieder Zeit für andere Dinge. Wie ist es denn mit Ihren Kindern? Tragen Sie da auch feste Zeiten für die in Ihren Kalender ein?
Nee, noch nicht. weil sie sich nicht dran halten würden. Die sind 10. Nee, wenn die natürlich nach Hause kommen, ist der Tag vorbei. Also da, wenn die Schule aus ist, ist es gelaufen. Da kann ich nicht mehr produktiv sein. Meine Frau auch nicht mehr. Die hört dann auch auf zu schreiben. Das ist dann halt einfach so.
Jetzt hoffe ich für Sie, dass Sie Ganztagsschule haben in der Schweiz. Und da ist die Schule um 12 zu Ende.
Nee, Mittwoch und Freitag ist die Schule um 12 zu Ende. Gut, dann gibt es ein Sportprogramm am Nachmittag. Dann hat man auch wieder ein paar Stunden gewonnen, um produktiv zu sein. Aber es ist tatsächlich so, sobald die Kinder nach Hause kommen, ist dann natürlich Schluss mit produktiver Arbeit. Aber that's life.
Aber Sie tragen sich, glaube ich, zum Lesen feste Zeiten ein in Ihrem Kalender. Stimmt das?
Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig, weil Lesen ist ja auch eine ernste Tätigkeit. Zumindest in meinem Kompetenzkreis gehört Lesen dazu. Jeder, der schreibt, muss auch viel lesen. Also ein Schriftsteller heißt viel lesen und viel schreiben. Und Lesen ist wichtig. Und Lesen ist genauso wichtig wie Schreiben. Und das trage ich mir auch ein und dann reserviere ich mir die Zeit. Das hat mal Ian McEwan, ist ein ganz bekannter Schriftsteller, ein englischer Schriftsteller, der hat das mal beschrieben, indem man geht ja auch nicht, wenn jemand professionell Tennis spielt, auf einen Tennisplatz mitten im Spiel oder im Training und beginnt mit dem zu schwatzen. Aber beim Lesen hat man das Gefühl, ja, Lesen ist nicht so wichtig, das kann man nicht so ernst nehmen, also unterbreche ich den und ich rufe den an, während er seine Lesezeit hat. Und deshalb schaltet auch er seine E-Mails und seine Handys aus und trägt das ein in den Kalender. Das habe ich eigentlich von Ian McEwan übernommen, dass man das Lesen ernst nimmt.
Jetzt hat ja jeder von uns seine Schwächen. Also meine wären zum Beispiel sicherlich, dass es mir schwer fallen würde, das Handy auszuschalten, wenn ich arbeite und schon neige zwischendurch mal meine Mails zu checken. Wie ist es bei Ihnen? Welcher Punkt Ihrer Not-to-Do-Liste fällt Ihnen am schwersten einzuhalten?
Da gibt es so viele, weil diese Verhaltensweisen, die sind ja alle evolutionär begründet. Wir haben alle diese Verhalten in uns drin, die uns ablenken lassen möchten. Also eben, sobald es schwierig wird, lassen wir uns ablenken. Ich glaube, mein Schwierigster ist, ich nehme mir zu viel vor. Diese Selbstüberschätzung, was ich in einen Tag packen kann oder in eine Stunde packen kann, die liegt bei mir immer falsch. Und der Witz ist, ich lerne nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist das, was mich total überrascht. Ich lerne nicht, weil ich immer wieder denke, dass ich schneller sei am nächsten Tag, dass ich irgendwie produktiver sei, dass ich smarter sei am nächsten Tag, als ich heute gewesen bin, wo ich ja auch nicht meine ganzen Sachen erreicht habe. Und ich glaube, das ist mein größter Fehler, diese Überschätzung meiner eigenen Produktivität. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, fürs 2025, fürs kommende Jahr, nur noch möglichst so zu planen, meine Wochen, meine Monate, meine Tage, dass es aufgeht. Ich möchte das jetzt erreichen im 25.
Dabei ist es echt schwer, sich zu verändern. Andere kann man gar nicht ändern, haben Sie gesagt, sich selber schon. Wie würden Sie denn vorgehen, um das selbst bei sich zu verändern? Also welche Tipps haben Sie, wenn man sich verändern will?
Ein guter Tipp ist, sich das Ziel aufzuschreiben. Groß sichtbar, irgendein großes Stück Papier und das an die Wand zu hängen. Dass man das immer wieder sieht. Das ist mein Ziel. Leute machen das mit Tageszielen, Menschen, die machen das mit Wochenzielen. Aber es hilft, wenn das sichtbar ist. Dann hilft es, dass man eine Routine hat und am Morgen beim Aufstehen an dieses Ziel denkt und sich vielleicht 3 Minuten Zeit nimmt, während man noch im Bett ist, sagt, okay, was war jetzt schon wieder mein Ziel? Okay, das und das und das. Oder was steht auf meiner Not-to-Do-Liste? Das und das und das. Diese 3 Punkte für diese Woche oder für diesen Tag. Und die nehme ich mir vor. Und wenn man sich am Morgen schon fit macht für diese Ziele, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man es dann auch erreicht, als wenn man das nicht tut. Und am Abend, das Umgekehrte, im Bett, wenn man einschläft, nochmal schnell rübergehen. Okay, was waren jetzt meine Ziele des Tages? Wie gut war ich jetzt? Okay, hat nicht funktioniert. Was muss ich leicht verändern im nächsten Tag, sodass man einen kleinen Lernprozess da eingefügt hat? Das haben schon die Stoiker gemacht übrigens. Und das haben die Meditation genannt, hat überhaupt nichts mit der Meditation zu tun, die wir heute haben, wo man versucht zu denken, ohne zu denken. Aber die haben das als Meditation genommen. Morgen am Aufstehen, welche Ziele des Tages, am Abend schnell ein Recap gemacht. Wie habe ich mich wirklich verhalten?
Sie halten, habe ich gelesen, sich selbst auch gerne Predigten, um ihr Leben zu optimieren. Wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, das ist auch wieder die Frage, wie beeinflusse ich mich am besten oder wie steuere ich mich am besten, wie verändere ich mich am besten, wie bilde ich meinen Charakter am besten aus? Hier habe ich gewisse Dinge, die ich an mir verändern möchte, verbessern möchte, die habe ich raufsprechen lassen, also die habe ich niedergeschrieben. Das ist dann eine kleine Predigt, wie eine Sonntagspredigt. die habe ich mir aufgeschrieben, habe das von einer Stimme, also künstliche Intelligenzstimme, weil das ist eine viel bessere Stimme als meine eigene, lesen lassen und höre das ab und zu an. Das heißt, eine andere Stimme spricht zu mir eine Art Tagespredigt. Die höre ich manchmal an, wenn ich am Joggen bin oder wenn ich auf die Straßenbahn warte oder so. Und das ist, wie man früher Sonntagspredigten gehabt hat, um den Glauben zu stärken an Gott, habe ich meine eigene Predigt, um meinen Charakter leicht zu ändern. Aber es ist, seinen eigenen Charakter zu ändern, ist wahnsinnig schwierig. Es ist möglich, aber es ist wahnsinnig
schwer.
Mühsam oder schwer. Es geht langsam voran.
Haben Sie sich selbst auch schon gepredigt, ich muss an den Kauf der Weihnachtsgeschenke denken, oder tun Sie das sowieso?
Das ist einfach in meinem Kalender eingetragen. Das poppt jedes Jahr automatisch auf. Das ist automatisiert, dieser Prozess.
Wie werden Sie Weihnachten feiern?
Bei meinen Eltern, die sind ein bisschen älter schon. Meine Mutter 82, mein Vater 87. Aber wir gehen dorthin und feiern Weihnachten mit meinen Eltern, solange die das noch machen können. Und es ist immer ein schönes Zusammensitzen.
Lieber Herr Dobelli, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein schönes Fest. Und ich habe mich immerhin so gut organisiert, dass ich für Sie schon ein kleines vorzeitiges Weihnachtsgeschenk habe. Ich dachte, Sie geben in Ihren Büchern so viel sinnstiftendes Wissen weiter, plädieren ja aber gleichzeitig für Leichtigkeit. Da sollte auch in Ihrer Freizeit mal etwas Platz für sinnloses Wissen sein. Ich habe für Sie einen Kalender für 2025 mit unnützem Wissen für jeden Tag. Skurrile Fakten, die kein Mensch braucht, die aber trotzdem Spaß machen.
Super, freue ich mich drauf.
Viel Freude damit und ein schönes Weihnachtsfest.
Das wünsche ich Ihnen auch. Herzlichen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.